Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch von unserer Seite zu diesem Talk im Turm zum Thema gefährliche Keime und globale Gesundheit. Krankheitserreger machen vor nationalen Grenzen nicht Halt, sondern reisen mit Menschen, Tieren und Handelsgütern rund um die Welt. Spätestens im Zuge der Corona-Pandemie haben wir das alle schmerzlich erfahren. Es genügt also nicht, aktuelle Gesundheitsprobleme lokal zu bekämpfen und im stillen Kämmerlein oder im stillen Elfenbeinturm zu erforschen. Stattdessen müssen wir in globalen Dimensionen denken und über geografische und zeitliche Grenzen hinausschauen. Und genau das möchten wir tun heute Abend mit unseren beiden Gästen, Jan Fehr und Florine Gondrau. Jan Fehr ist Professor für Global Health and Mobility, Leiter des Departements Public and Global Health sowie Chefarzt des Zentrums für Reisemedizin an der Universität Zürich. Er verfügt über langjährige Erfahrung in klinischer Forschung zur Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme und steht dabei in engem Austausch mit Partnern im globalen Süden. Sein Forschungsgebiet umfasst unter anderem HIV, Tuberkulose, Vakzinologie sowie neu auftretende Infektionskrankheiten. Florine Gondrau ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Zürich und hat unter anderem zu ansteckenden Krankheiten wie Cholera, Tuberkulose und zur Entstehung von Antibiotikaresistenzen publiziert. Am Thema globale Gesundheit interessieren ihn nebst Veränderungen über die Zeit besonders die Akteure, die die globale Gesundheitspolitik gestalten. Das Gespräch wird circa eine Stunde dauern und wird, wie gesagt, moderiert von meinem Kollegen Roger Nickel und von mir, Rita Ziegler. Wir sind von der Uni Kommunikation. Und danach werden auch Sie Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, bevor es dann zum Apéro übergeht.
Ja, wir wissen seit Corona alle, dass Gesundheit ein globales Thema ist. Sie beide wissen das wahrscheinlich schon länger. Global Health ist aber nicht nur ein Begriff für die globale Gesundheit, sondern es ist auch ein wissenschaftliches Fach, Herr Fehr, das Sie vertreten. Vielleicht zum Anfang eine Klärung des Begriffs. Für was steht denn diese Forschungsrichtung Global Health?
Ja, einfach gesagt, Global Health ist eine weitere Dimension von Public Health, von der öffentlichen Gesundheit. Ich kann das ganz plastisch veranschaulichen mit dem Beispiel einer Wohnung, eines Haushaltes. Da ist man bedacht, dass die Haushaltsmitglieder gesund sind, gesund bleiben. Und wenn wir jetzt die weitere Dimension, dass wir dann die globale denken, dann sind wir auch noch bedacht, dass wir in diesem Haus, in diesem Wohnblock die Leute gesund haben. Und das ist eigentlich die weitere Dimension.
Was heißt das konkret? Also was erforschen Sie denn da? Was sind so die Ebenen, auf denen man auf die verschiedenen Haushalte dann blickt? Auf diese
Ja, wir schauen natürlich, wie sich die Krankheiten verhindern lassen, wie wer aufgestellt ist, in welchem Stockwerk sozusagen. Und das eben dann, und wir wissen ja, die Krankheiten machen nicht Halt vor den Grenzen, geht schneller als man denkt, und dann ist es auch in der eigenen Wohnung. Also und diese Wechselwirkung, die schauen wir uns an.
Okay, eben als Sie Ihr Amt als Leiter des damaligen Department of Public Health an der UZ angetreten sind, haben Sie gleichzeitig den Namen Ihres Instituts auch umbenannt. Sie haben ihn erweitert, nämlich eben in Public Health, also Public and Global Health. Wieso diese Umbenennung, diese Erweiterung?
Ja, ich könnte jetzt ein bisschen Geschichtsklitterung machen und sagen, in weiser Voraussicht, wissen, dass demnächst eine Pandemie kommt, müssen wir diesen globalen Charakter abbilden. Ja. Das wäre natürlich nicht ganz korrekt, sondern ich komme aus einer Geschichte heraus. Die UZH hat eine Kooperation, eine Partnerschaft mit Uganda. Ich habe Verantwortung dort drin seit mehreren Jahren und ich dachte, es ist an der Zeit, dass das auch abgebildet wird auch, und dass wir über den Tellerrand hinausschauen. Nun, was passiert ist, der Tellerrand war so ein bisschen invers, der kam zu uns, was außen passierte, und damit hatten wir dann die Pandemie und der Name stimmte absolut. Also genau. Global Health in der Schweiz
auch. Eben, Sie haben
gibt es ja auch eine ziemliche Reise von der Reisemedizin, die irgendwie in den 70er, 80er Jahren in Zürich etabliert wurde und dann eben zu Public Health, zu Global Health. Vielleicht können Sie auch, Sie, Florin Gondrau, ein bisschen nachzeichnen, wie sich da die Ansprüche an die Medizin verändert haben. Was hat sich konkret verändert?
Es gibt in diesem Feld aus der Sicht der Geschichte eigentlich drei große Begriffe, die man einführen muss. Das erste ist koloniale Gesundheit. Die kolonialen Mächte haben eine aktive Gesundheitspolitik betrieben, indem sie die Kolonien als Laboratorien für ihre eigenen Gesundheitsfragen verwendet haben. Sie haben, wie zum Beispiel Robert Koch, zwangshafte Experimente an Patienten vorgenommen in afrikanischen Ländern, nicht um den Afrikanern zu helfen, sondern um in Deutschland Dinge realisieren zu können, die man sonst rechtlich nicht hätte durchführen können vor dem Ersten Weltkrieg. Also koloniale Gesundheit. Das zweite ist internationale Gesundheit. Da diskutieren die einzelnen Nationalstaaten miteinander über Lösungen, ganz typisch beim Völkerbund. Der Völkerbund wird geschaffen nach dem Ersten Weltkrieg zur Lösung von internationalen Fragen, zur Verhinderung von zukünftigen Kriegen und hat auch eine Gesundheitsorganisation. Diese Völkerbundorganisation macht interessante Dinge in der Zwischenkriegszeit und versucht, eine neue Plattform zu kriegen, damit die Staaten untereinander besser abstimmen, besser kommunizieren und besser zusammenarbeiten. Sie wissen, wie es ausgeht. Deutschland tritt aus dem Völkerbund aus. Es führt schließlich dann zum Zweiten Weltkrieg, scheitert also grandios. Die WHO übernimmt diese internationale Dimension und beginnt dann einen Weg, der sich zu Global Health wandelt. Und Global Health ist anders als internationale Gesundheit dadurch charakterisiert, dass nicht mehr die Staaten die primären Träger sind, sondern NGOs, Non-Governmental Organizations. Das sind eigentlich die wichtigsten Träger der Global Health-Bewegung. Davon gibt es viele, etwas über 20.000 verschiedene Organisationen, deren Koordination natürlich dann das entsprechende Problem darstellt. Aber diese drei Begriffe sind unterschiedlich und tauchen immer wieder auf. In bestimmten einzelnen Facetten kann man sagen, das ist der Tradition der kolonialen Gesundheit geschuldet, das ist der Tradition der internationalen Gesundheit geschuldet und das ist stärker in der Global Health-Verfassung eben durch NGOs getragen geschuldet.
Okay. Über diese koloniale Erbe möchten wir später noch sprechen, aber das ist gut, dass Sie das schon mal angeteased haben. Ein Teil, also Global Health beschäftigt sich mit der aktuellen Situation, war auch wichtig in der Bekämpfung der Pandemie. Es ist aber auch eine Aufgabe von Global Health, in die Zukunft zu schauen. Und da nimmt es uns natürlich Wunder, Corona ist noch nicht ganz vorbei, aber es ist langsam am Abflauen, so der Eindruck. Aber man hat das Gefühl, jetzt die nächste Pandemie, die könnte dann, steht nicht vor der Tür, aber wir könnten in Zukunft auch wieder mit Pandemien rechnen. Wenn wir jetzt vor allem auf die Infektionsebene, also die Ebene von Infektionskrankheiten gehen, die Sie beide auch untersuchen, wo sehen Sie da jetzt aktuell die größten Herausforderungen für die Zukunft, auch für unsere Gesundheit und global gesehen?
Ich kann gerne beginnen, also rein infektiologisch. Wir können uns überlegen, mit welchen Krankheiten wir möglicherweise pandemisch konfrontiert würden. Und das ist kein Geheimnis. Das sind Krankheiten, die wir relativ gut kennen, auch im globalen Norden, wie zum Beispiel die Influenza. Ich möchte erinnern, wir hatten ja einen sehr gut ausgefeilten Pandemieplan. Das Schwierige daran war, der war einfach wirklich nur auf die Influenza primär ausgerichtet. Und man hat vergessen, dass es einen generischen Charakter da gibt, den hätte man rausholen sollen
und, wenig flexibel.
Dann eigentlich adaptieren sollen. Also Influenza ist eine Krankheit, die wir im Hinterkopf haben müssen oder im Vorderkopf. Dann SARS-CoV-3 könnte es sein zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Dann aber Krankheiten wie zum Beispiel MERS-CoV, das ist mit Kamelen in Zusammenhang gebracht, oder dann aber auch Krankheiten, die wir vor allem im globalen Süden sehen, das sind ein bisschen komplexere Namen wie Nipah-Virus etc. oder auch Ebola, wobei Ebola nicht der Klassiker ist, weil Ebola ziemlich selbstlimitierend ist, weil Ebola ziemlich tödlich ist. Das heißt, diese Verbreitung hört irgendwann mal auf, oder? Ja, das muss man auch realisieren da drin.
Ja.
Also von dem her ist das nicht der typische pandemische Charakter dort drin. Sie haben es gehört, ich habe jetzt vor allem von Viren gesprochen und das ist kein Zufall, das sind meist virale Krankheiten, denen man das zuschreibt. Mhm. Es gibt aber auch stille Pandemien und die stille Pandemie zum Beispiel ist die Antibiotikaresistenz. Oder? Das ist ein Riesenproblem, wir kommen glaube ich noch darauf zu sprechen. Wir haben andere stille Pandemien, wie zum Beispiel die HIV-Infektion. Wir haben eine Situation, wo das immer noch nicht gelöst ist. Das sind wir in den Schatten der großen aktuellen Pandemie geraten und wir haben zum Beispiel auch die virale Hepatitis, ein Riesenproblem weltweit, vor allem Asien, Südostasien mit der Hepatitis B.
Okay, der ganze Fächer von möglichen Herausforderungen. Herr Kondrau, wie stellen Sie sich da?
Ja, ich bin ja kein gelernter Mediziner und darum geht mir das Denken in diesen Bakterien und Viren ein bisschen ab. Für mich ist das eine Art von, wie soll ich sagen, eine Art von Auseinandersetzung, die sich zu führen lohnt. Ob es wirklich primär um die Mikroorganismen geht oder ob es um Gesellschaften und gesellschaftliche Strukturen im Umgang mit dieser Welt geht. Für mich ist eine der zentralen Fragen, die aus Corona herausgeht, aber zu der es eine riesige Geschichte gibt, die Frage der Gesundheit. Was ist eigentlich relevant für unsere Gesundheit? In einem Saal, wo ich vielleicht das Durchschnittsalter abbilde, wenn ich Glück habe, sogar noch leicht unterschreite, darf ich doch hinweisen darauf, dass ich ein Anhänger bin der sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit. Das heißt, meiner Überzeugung nach ist der primäre Motivator für unsere Lebenserwartung die soziale Situation in der Schweiz, die besonders günstig ist. Dann ist es auch kein Wunder, wenn man durch die Corona-Jahre einigermaßen unbescholten, wenn man die knapp 20.000 Todesfälle nicht besonders gewichtet, aber wenn man da einigermaßen unbescholten durch diese Pandemie kommt, es liegt aber vor allem auch an der sozialen an den sozialen Privilegien. Eine der ungelösten Fragen ist, wie man mit der sozialen Ungleichheit global umgeht. Eines der ganz großen Themen ist dann gestellt, wenn eine Pandemie kommt, die nicht so wie SARS-CoV-2 relativ günstig verläuft, zum Beispiel in Afrika, sondern wenn eine Pandemie kommt, die ein umgekehrtes Mortalitätsverhältnis hat. Dann steht erst zur Debatte, wie wir als Welt mit sozialen Ungleichheiten umgehen. Mich macht die aktuelle Diskussion, zum Beispiel in Deutschland oder auch in den USA, nicht besonders optimistisch, dass wir da eine proaktive, positive Integrationspolitik fahren können, sondern ich glaube, diese Ungleichheiten, die verschärfen sich.
Okay. Wir haben also einerseits diese ganzen Bakterien und Viren, die uns gefährlich werden könnten und andererseits die Herausforderung, das irgendwie sozial und politisch zu meistern. Wir möchten auf einen Themenkomplex zu sprechen kommen. Sie haben es bereits erwähnt, die Antibiotikaresistenzen als Beispiel für eine globale Herausforderung. Es gab 2016 diesen Bericht von Jim O'Neill, der wurde im Auftrag der britischen Regierung erstellt. Er wurde da gebeten, eine Prognose aufzustellen, so die Folgen, die weltweiten Folgen der Antibiotikaresistenz aufzuzeigen. Und er kam zu einer sehr düsteren Prognose, nämlich prognostizierte er für 2050, 10 Millionen Todesfälle weltweit jährlich. Der Bericht wurde kontrovers diskutiert, durchaus, hat aber auch Aufmerksamkeit für das Thema generiert. Und mich würde natürlich interessieren, wie akut ist denn das Problem und wie zeigt es sich aktuell?
Vielleicht noch anzufügen, es ist nicht so, dass dann so viele Todesfälle, mit so vielen Todesfällen zu rechnen ist, sondern es wird eigentlich die Gesamtherausforderung in dem Sinn, dass es Number One wird, was Mortalität angeht, weltweit. Also die höchste Sterblichkeitsrate verursacht durch Antibiotikaresistenz bis 2050. Und das ist wirklich ein erstaunlicher Befund. Das ist ein erstaunlicher Befund, wenn wir doch wissen, dass kardiovaskuläre Krankheiten weit oben sind, wenn wir wissen, dass onkologische Krankheiten, also Krebserkrankungen weit oben sind. Ich glaube, das müssen wir wirklich ernst nehmen. Sie haben es gesagt, kontrovers diskutiert, ja. Kam dann viel Literatur, danach nochmals Forschung auch, welche durchaus diesen Befund nochmals unterstützt haben. Also gerade vorletztes Jahr wieder. Also ich glaube, da sind wir schon genötigt, uns damit auseinanderzusetzen. Nun zurück zu Ihrer Frage. Also AMR, also Antibiotikaresistenz, Entschuldigung, das ist die Abkürzung, das ist ein sehr komplexes Thema und da möchte ich relativ rasch dann auch wieder auf die Gesellschaft zu sprechen kommen, möchte aber noch etwas einführen. Wir können solche Themen nicht gut verstehen, wenn wir auch hier, vorhin wir Global Health benannt, wenn wir auch hier nicht ein gewisses systemisches Denken haben. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Tierwelt, die Zoonosen. Also das sind übrigens Krankheiten, die ich erwähnt habe mit der Pandemie. die sind eben auch zoonotischen Ursprungs. Wir gehen davon aus, dass 3 von 4 Krankheiten, die den Menschen betreffen, aus der Zoonose, aus der Tierwelt kommen. Oder ich glaube, das ist wichtig. Also ich möchte einen neuen Begriff noch einführen, das ist One Health. Und das bedeutet, dass wir uns nicht nur, jetzt ich als Humanmediziner, mich mit der humanen Gesundheit auseinandersetze, / wir nicht nur, was schon ein großer nächster Schritt ist, mit der Tiergesundheit auseinandersetzen, sondern eben auch alles, was drumherum gehört, wie zum Beispiel die Umwelt, dass das auch dazu gehört. Und das ist ein komplexes Zusammenspiel. Und es gibt ein Beispiel zurück, jetzt, wir haben Kooperation angesprochen in Indien, da wurde zum Beispiel im Abwasser eine Konzentration von Antibiotika gemessen, welche einer Konzentration eines Antibiotikums entspricht, welchem man einem Menschen therapeutisch verabreicht. Und das ist ein enormer Befund, oder? Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und wir müssen uns damit auseinandersetzen, nicht einfach zu sagen, in dem Sinne, Indien hat ein Problem, löst das dort, sondern wir sind eine Weltgemeinschaft.
Also das Abwasser ist offenbar eines der Probleme, beispielsweise, wie sich das Ganze verbreitet. Können Sie vielleicht kurz umreißen, auch wo so die Hauptschwierigkeiten oder wie entstehen diese Resistenzen und wie verbreiten sie sich?
Also ganz mechanistisch gesprochen, wenn man es nicht schafft, ein Bakterium, und hier sprechen wir vor allem von Bakterien auch, aus dem Körper herauszubringen, in dem Sinn, dass wir das Bakterium töten, sondern zum Beispiel eine zu tiefe oder annähernd therapeutische Konzentration haben, also dass wir es nicht töten können, es aber gleichzeitig sich mit der Substanz auseinandersetzen kann, das nennen wir dann Selektionsdruck, dann haben wir letztendlich eine Population von Bakterien im Körper, die mit dem Antibiotikum leben können. Also trotz des Antibiotikums. Ja, genau. Rausselektioniert. Und das ist eigentlich der Worst Case. Dann haben wir eine Situation, und das ist ganz einfach gesprochen, ich habe eine Patientin mit einer Blasenentzündung, ich verschreibe ihr etwas, sie kommt nach 7 Tagen wieder und sagt, es hat sich einfach nichts gebessert. Und dann muss man sich überlegen, was ist das Problem? Und das kann zum Beispiel eine Antibiotikaresistenz sein. Also dieses Antibiotikum, das ich verschrieben habe, wirkt nicht mehr. Oder?
Und wie virulent ist das Problem aktuell beispielsweise in der Schweiz?
Also in der Schweiz kommt darauf an, mit welcher Krankheit wir es zu tun haben. Aber es ist durchaus so, dass wir im USZ eine Situation haben, wo wir einfach sagen müssen, jetzt können wir nichts mehr Gescheites anbieten, oder? Und das sind wirklich ganz schwierige Situationen. Das sind momentan noch oft Patientinnen und Patienten, die sogenannt repatriiert werden, also aus eben Orten, zum Beispiel des globalen Südens, aber wir müssen nicht sehr weit gehen, wir können auch ein bisschen über die Grenze gehen, je nachdem. Und da haben wir zum Teil schon schwierige Resistenzmuster, die wir schlecht behandeln können.
Sie, Herr Kondra, haben sich ja auch mit der Geschichte der Antibiotikaresistenzen beschäftigt. Wieso stehen wir jetzt an diesem Ort? Wieso ist das nicht länger? Hat man dann nicht länger schon das auf dem Radar gehabt und entsprechend gehandelt oder Maßnahmen ergriffen?
Ja, Antibiotika sind interessant, weil sie das realisieren, was Paul Ehrlich in den 20er Jahren gefordert hat, nämlich magische Kugeln für Krankheiten zu erfinden. Paul Ehrlich war der Entdecker von Salvasan, dem ersten Antitoxin gegen Syphilis, das wirksam war und nicht allzu starke Nebenwirkungen aufwies vor dem Ersten Weltkrieg. Und er vertrat also die Meinung, dass das Ziel der Medizin darin besteht, magische Kugeln zu finden, die nur die Krankheit im Körper bekämpfen und alles andere gesund zurücklassen, dass man so gesund Gesundheitspolitik betreiben kann. Die Antibiotika versprachen das ursprünglich. In den 50er Jahren gingen viele davon aus, auch die jungen Kollegen von Jan Fehr, die damals Medizin studiert haben, Infektion lohnt sich nicht, weil das ist fertig, wir haben jetzt Antibiotika. Da gab es ganz maßgebliche Stimmen von Fachkolleginnen und Fachkollegen, die gesagt haben, Infektion ist yesterday's news. Das braucht uns nicht mehr zu interessieren. Und so ist dann auch der Diskurs geprägt der damaligen Zeit. Es ist eine Euphorie da in der Klinik, in den klinischen Zeitschriften wird berichtet, was man als was für Probleme lösen kann. Besonders die Chirurgen reagieren euphorisch, weil sie mit ihrer Operationshygiene vielleicht ein bisschen zurückhaltend vorgehen können, weil sie ja nachher postoperativ Antibiotika einsetzen können. Das wird dann ersetzt ab den 70er Jahren durch eine Diskussion, die Grenzen der Antibiotika beginnt anzuerkennen und zu sehen. Die versucht dann eine rationale Politik für Antibiotika-Verschreibung durchzusetzen und prägt eigentlich schon die ersten Gedanken, wenn wir nicht vorsichtiger werden, dann könnte es eine dunkle Zukunft geben. Seit den 90er Jahren dominiert jetzt das Endszenario, also die Diskussion über das baldige Ende. Alle diese drei Diskurse sind zunächst mal Meinungsäußerungen von Beteiligten über die Zukunft. Und da können wir jetzt uns alle fragen, wie belastbar sind solche Zukunftsaussichten? Die sind eben nicht besonders belastbar, weil die Zukunft dummerweise selten so kommt, wie wir sie uns vorstellen. Und von daher bin ich jetzt als Analytiker zunächst mal daran interessiert, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Diskursfelder so dominant werden und dann umkehren, also sich ändern. Wie kommt es eigentlich dazu? Sie fragen nach der Resistenz. Historisch ist Resistenz innerhalb eines Jahres nach der Entdeckung der ersten Antibiotika bereits nachgewiesen worden. Dass also Antibiotika-Einsatz immer zwangsweise muss zu Resistenzen führen, ist in den 30er Jahren eigentlich schon fast klar, in den 40ern ab der breiten klinischen Einsetzung von Antibiotika etablierter Wissensstand. Da gibt es einen besonderen Krisenmoment 1957. 1957 ist das Jahr der asiatischen Influenza-Pandemie. Die asiatische Influenza-Pandemie ist in der Schweiz fast unbedeutend, aus komplizierten Gründen, auf die ich nicht eingehen will. Sie ist aber bedeutend in anderen Ländern. Der Witz an der Pandemie ist, dass sie genau zeitgleich mit dem sogenannten Goldstaff sich durchsetzt. Staphylococcus Typ 80/81 war resistent gegen alle bekannten Antibiotika. Wer an einer Staphylokokkeninfektion mit diesem bestimmten Typ von Staphylococcus 80/81 erkrankt ist, dem konnte nicht geholfen werden. Das führt zu einer ganz grossen Krise in der Medizin, weil erstmals klar wird, ups,
das ist Wundermittel nicht.
Jetzt ist bald fertig, ja. Und das ist 10 Jahre nach der Durchsetzung von Antibiotika in der Klinik. Aus unserer Sicht alte Geschichte. Mhm. Und man versucht dann auf verschiedenen Wegen das zu lösen, aber der Grundproblematik wird man nicht gerecht. Die Grundproblematik von Antibiotika ist, dass sie ungefähr 12-monatiges Zeitfenster haben zwischen dem ersten Einsatz und dem breiten Auftreten von Resistenzen. Und dieser Grundproblematik wird man eigentlich nur gerecht, wenn man Resistenz konstitutiv in die Verschreibungspraxis von Antibiotika mit einbezieht. Und da ist es eben schwierig, weil das braucht Regulation. Wenn Sie zum Arzt gehen, eine Entzündung haben, der Arzt sagt, nein, ich gebe Ihnen jetzt keine Antibiotika, was tun Sie? Sie gehen zu einem anderen Arzt. Sie werden schon einen finden, der Ihnen Antibiotika verschreibt. Und wenn man das auf globaler Ebene versucht abzubilden, dann stellt man fest, dass man in bestimmten afrikanischen Städten Antibiotika neben dem Fleischmarkt antrifft, dass man sich da selber versorgen kann, weil das nicht regulierbar ist und auch nicht reguliert worden ist.
Ja. Eben, es ist bei uns schon ein Problem, auch in der Veterinärmedizin, wo immer sehr breit mit Antibiotika gearbeitet worden ist. Das Bewusstsein ist, habe ich das Gefühl, am Wachsen jetzt der Problematik gegenüber. Es gibt aber eben reguläre Hotspots der Antibiotikaresistenz. Einer dieser Hotspots ist Indien, wo Sie auch forschen, also Forschungspartnerschaften haben mit indischen Forschern. Jan Fehr, weshalb ist Indien so ein Hotspot für sich bildende Antibiotikaresistenzen? Was sind da die Gründe dafür?
Ja, die Gründe sind mannigfaltig wie immer. Also ein Grund haben wir jetzt gerade gehört, es braucht ja gute Regulationen. Und zum Teil sind Länder, die sehr stark unter Druck sind, und Indien gilt ja als quasi Schwellenland, die haben eine schwierigere Ausgangslage, gute Regulationen nicht nur hinzubekommen, sondern auch wirklich durchzusetzen. Es gibt einen Index.
Also dort kann man eben Antibiotika am Marktstand kaufen.
Ja, das ist so. Es gibt einen Index, wo man, eine Studie, da hat man geschaut, wie korreliert Korruption, das ist ein bisschen ein hartes Wort, oder man könnte auch sagen Governance mit Antibiotikaresistenz. Mhm. Und das ist unglaublich spannend, die Korrelation zu sehen. Das, ich glaube, es war eine belgische Arbeit. Und ich glaube, das sind Dinge, die muss man sich wirklich gut vor Augen führen. Und dann gibt es viele andere Gründe, viele Menschen. Also in Indien ist das weltweit, hat jetzt gerade China überholt, populationsdichteste Land, oder? Und das sind die, ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Kolkata, ehemaliges Kalkutta, da leben die Leute so nah beieinander, da gibt es auch gute Möglichkeiten der Übertragung. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen hier. Ich möchte aber noch ganz kurz eine Lanze brechen für die Veterinärmediziner. Sie haben gesagt, ja, und die Veterinärmediziner und so, und die haben dort auch ein Problem. Ja. Was Sie vielleicht schon ein bisschen raushören, unsere Debatte, wir postulieren so ein bisschen für ein systemisches Denken und ein Mindset, oder? Also wie geht man an etwas ran? Und eines der Prinzipien, das für mich sehr wichtig ist, ein sogenannter We-All-Learn-Ansatz. Also wir lernen von den anderen, schauen nicht nur, wo die das Problem haben, sondern schauen gemeinsam dann auch mit diesen Partnern, zum Beispiel im globalen Süden, wie können wir es lösen? Oder weil wir haben nicht die Löffel mit Weisheit gefressen, oder? Mhm. Und genauso in diesem We-All-Learn-Ansatz sehen wir eben auch gemeinsam mit den Veterinärmedizinern, respektive lernen von der Veterinärmedizin, die unglaublich vorwärts gemacht haben in den letzten 10 Jahren oder noch länger vielleicht, kann man sogar sagen, mit dem Aufgalopp. Da gibt es ein Programm in der Schweiz, das heißt STAR, das eben wirklich auch dieser One Health, also Ansatz würdigt. Und da gibt es viel klarere Vorschriften, Verordnungen und auch Kontrollmöglichkeiten. Und ich hatte kürzlich eine Lehrveranstaltung mit den Veterinärmedizinern und die Studierenden haben mich, als ich dann zum Beispiel diesen Fall gebracht habe mit der Blasenentzündung, haben gesagt, ja, aber weshalb schreibt man da nicht einfach den Ärzten vor, wie sie das zu tun haben? Ja, so einfach ist es jetzt nicht. Und wir sind gar noch nicht ganz so weit. Da muss man viel mit Awareness machen, da muss man die Leute mitnehmen und so weiter. Oder? Also okay.
Und ich sage nie mehr etwas gegen die Veterinärmedizin. Aber mich würde jetzt doch noch wundern, wie das aussieht in Indien, Hotspot der Antibiotika-Resistenzbildung, was heißt das jetzt konkret? Also was sind die Probleme, die man dort sieht? Also gibt es dort viele sich häufende Fälle von Menschen, die sich zum Beispiel mit TB angesteckt haben, die nicht mehr therapierbar sind aufgrund solcher Resistenzen? Oder was?
Also TB-Tuberkulose ist ein Paradebeispiel und dort steigen die Resistenzraten deutlich. Das hat damit zu tun, dass wir mit Tuberkulose eine Krankheit haben, die schwierig zu behandeln ist. Auch die Standardtherapie, wenn ich an einer TB erkranke und das ist mein Arzt, dann verschreibt er mir 6 Monate, dann habe ich Pech. Nein. Dann verschreibt er mir 6 Monate eine Therapie und diese Therapie ist relativ aufwendig, nach wie vor, mehrere Pillen pro Tag und bedeutet auch allermeist Nebenwirkungen. Also es kann mir schlecht werden und. Das ist nicht mehr das, was wir heute als Standard in der Medizin nehmen. Wir arbeiten immer noch quasi mit den Substanzen der 60er Jahre, vielleicht ein bisschen moderner, aber in der Grundtherapie sind die immer noch enthalten. Schauen wir zu anderen Krankheiten, zum Beispiel die Hepatitis C-Therapie. 89 mit dem Fall der Berliner Mauer wurde das Virus erstmals charakterisiert. Der Name entstand Hepatitis C, nicht mehr Non-A, Non-B, also weder Hepatitis A noch Hepatitis B, sondern bekam einen eigenen Namen sozusagen. Und jetzt sind wir in der Lage, also Sie können jetzt rechnen, von 89 bis jetzt, dass wir die Therapie, also dass wir eine Therapie haben, die in 98% eine Heilung heranbringt, in 8 Wochen. Okay. Da muss man sich fragen, weshalb ist das möglich in dieser Sparte und weshalb sind wir in der Tuberkulose noch nicht weiter? Zugegeben, Tuberkulose ist ein spannender und ein langsam wachsender Keim, der braucht ein bisschen Zeit, aber so langsam, dass wir so hinten nachwirken.
Weshalb ist das so langsam, dieser Prozess?
Ich möchte diese Frage weitergeben an Herrn Konrau.
Ja, die Standardantwort darauf ist, weil Tuberkulose bei uns in der Schweiz keine Rolle mehr spielt, investiert hier keiner Geld in so eine Krankheit. Die Länder, in denen Tuberkulose dominant ist, haben nicht die Forschungsressourcen, um das zu ändern. Da gibt es ganz interessante kleine Beispiele. Eine Firma, die mir immer wieder vor Augen kommt, ist Chemie Grünenthal. Chemie Grünenthal lebt am Ende des Zweiten Weltkrieges vom Antibiotika-Boom und geht in diese Goldgräberstimmung, wird reich mit Antibiotika und stellt relativ schnell fest, das wird schwierig mit Antibiotika wegen der Resistenzen lange Geld zu verdienen, also müssen wir umsatzen, wir entwickeln besser ein Schlafmittel, weil Schlafmittel keine Resistenzen erzeugen, sie entwickeln dann Kontergan. Und werden zunächst weltberühmt für Kontergan und nachher berüchtigt für Kontergan, weil Kontergan ja einer dieser ganz großen Arzneimittelskandale, retrospektiv Arzneimittelskandale geworden ist, wegen der Fehlbildungen bei Neugeborenen. Aber das ist so ein Beispiel. Das Problem der Antibiotikaentwicklung ist die Profitgrenze, die damit verbunden ist. Das erfolgreichste Medikament, das Sie als Pharmafirma entwickeln können, ist eines, das zum Lebensstil wird. Ein Beispiel, das ich gerne bringe, weil es immer ein bisschen Schmunzeln erzeugt, ist Fußpilzmedikament. Wenn ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer aktuell unter Fußpilzen leidet, hier drin zum Beispiel, dann werden dieser Drittel wird zu Medikamenten greifen. Und das ist eigentlich das Ideale für die Industrie, weil wir lebenslang von diesem Risiko betroffen sind und immer wieder darauf reagieren können. Antibiotika mit ihren Resistenzen haben ein überschaubares Marktpotenzial. Das bedeutet, dass ab den 60er Jahren so gut wie nicht mehr geforscht wird in Antibiotika. Einer der Gründe, warum wir historische Medikamente einsetzen, ist, weil es an der Forschung mangelt, neue Substanzen zu entwickeln. Das könnte und müsste vielleicht der Steuerzahler übernehmen. Man muss dann nur aufpassen, dass es nicht passiert wie mit dem Impfstoff für Corona, dass nachher an der Goldgrube in Mainz die Milliarden verdient werden mit dem Wirkstoff. Pfizer-BioNTech hat ja die Adresse an der Goldgrube in Mainz, eine ungünstige Adresse, wenn man so einen Impfstoff entwickelt. Mhm.
Vielleicht können wir noch mal kurz auf den We All Can Learn Ansatz zu sprechen kommen, den Sie vorhin erwähnt haben. Sie haben ja eine Zusammenarbeit mit Indien, aber Sie haben auch Zusammenarbeiten mit Uganda. Und da wird auch, ich glaube, auch Tuberkulose unter anderem erforscht. Vielleicht können Sie auch kurz schildern, wie diese Zusammenarbeit aussieht und welche Rolle eben welche Beteiligten spielen, wie das gemeinsam funktioniert.
Vielleicht ist es interessant zu verstehen, wo wir begonnen haben. Und das war eigentlich dort, wo wir uns eine gemeinsame Agenda gesetzt haben. Also das heißt, was du vorhin gesagt hast, da habt irgendwelche Interessen, etwas zu erforschen. Wir haben eigentlich ein Problem, haben zum Beispiel vielleicht nicht genügend Patienten, aber es hat genug Patientinnen und Patienten im globalen Süden. Und gehen wir dorthin, können wir diese Krankheit erforschen, damit es uns wieder nützt. Oder einfach ein rückwärts Wissenstransfer, dann wir ziehen etwas ab. Und wir haben gesagt, wir wollen das explizit nicht. Es gibt auch Richtlinien dafür. Die Schweizerische Akademie für Medizinische Wissenschaften mit dem Forschungsbund hat sich zusammengesetzt und gesagt, es gibt 11 Prinzipien, wie man wirklich gute Forschung im Sinn von auch Forschung auf Augenhöhe betreibt. Und das beginnt schon beispielsweise bei der Problem- oder Fragestellungsformulierung. Und dort haben wir begonnen und gesagt, okay, schauen wir uns an, was sind die Herausforderungen jetzt ganz konkret in Kampala, Uganda, was sind unsere Herausforderungen, gibt es hier irgendein Match? Und da kamen wir relativ schnell auf die Tuberkulose. Die Situation vor Ort, es ist immer noch Killer Number One bei HIV-Patienten, also die co-infiziert sind, also eine Riesenherausforderung. Wir haben die Herausforderung, die ich vorhin gerade genannt habe, wenn jemand heute an Tuberkulose erkrankt, hier in der Schweiz, dann ist das immer noch nicht eine Therapie, mit der wir uns glücklich finden, oder? Und haben wir gesagt, da müssen wir besser werden. Das können wir auch. Waren wir überzeugt, sind wir immer noch. Und wir haben dann mal begonnen, mit der bestehenden Therapie das anzuschauen, zu schauen, wie können wir die verbessern, wie können wir diesen Einsatz verbessern. Und so haben wir dann ja Schritt um Schritt, bis schlussendlich die New York Times auf uns aufmerksam wurde. Das war interessant, das sind manchmal so Spin-offs, die auch interessant sind, weil das kommt dann, und ich erzähle es deshalb, es kommt dann wieder auf beide zurück. Es geht auch darum, dann die Meriten, wir sind in einer Akademie natürlich, brauchen wir Meriten irgendwo, dass man die auch dann wieder partnerschaftlich teilt. Oder? Das gibt vielleicht ein bisschen einen Eindruck, wie wir da unterwegs sind.
Eben, es ist irgendwie, Sie haben das vorhin schon angesprochen, Herr Kondrau, dieses postkoloniale Erbe quasi in der Forschung. Erfährt hat jetzt irgendwie so skizziert, wie das funktioniert, eben so eine partnerschaftliche Forschungszusammenarbeit, dieses White Saviorism, sagt man, also die ForscherInnen aus dem Norden, die dann in den Süden kommen und dann das Gefühl haben, sie müssten jetzt diesen Menschen dort und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf die Sprünge zu helfen und sich als weiße Retter gerieren. Das ist so eine historische Figur, aber das wird auch aktuell noch heute stark diskutiert, diese Haltung, breit ist diese Vorstellung noch vorhanden von weißen Rettern, die jetzt das Gute vom Norden in den Süden transportieren?
Einer meiner bekanntesten Fachkollegen, Randall Packard, der in Baltimore lange Professor für Medizingeschichte war, hat ein Buch geschrieben zur Geschichte von Global Health. Sein Untertitel ist signifikant. Es geht um die Gesundheit anderer Menschen. Es geht um die Verhandlung von Gesundheitsinteressen anderer Menschen. Man spricht nicht mit den Menschen, um die es geht, sondern man redet über sie und man findet Lösungen und man bringt die Lösungen dahin. Das ist ein zentrales Thema, vor allem westlicher Gesundheitspolitik, dass man nicht mit den Menschen spricht, sondern über die Menschen. Wie lange hat es gedauert in der Schweiz, bis Long-Covid-Patienten überhaupt nur angehört worden sind? Mindestens ein Jahr. Wie lange hat es gedauert, bis der Bund das überhaupt akzeptiert hat? Je nachdem, wo man steht, könnte man sagen, ist ein ongoing process, oder man sagt, es dauert auch ungefähr 2 Jahre. Das braucht also selbst in der Schweiz lang, bis man mit den Betroffenen spricht. Einer der Gründe, warum die BAG-Kampagne gegen AIDS so erfolgreich war, war die Tatsache, dass vom ersten Tag an Betroffene mit in der Kampagnengruppe im BAG saßen und diese Kampagne mitgetragen haben. Warum man solche Fehler wiederholt hat, 20 oder 30 Jahre später, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich ist es in der Gesundheitspolitik wahnsinnig schwierig, die Expertokratie einmal ein bisschen zu durchbrechen. Mir als Fach steht das nahe. Ich bin Professor in der medizinischen Fakultät und wenn Sie es mir erlauben, mache ich den Witz, den ich da immer bringe, ich bin alleine unter Wilden. Das bedeutet, niemand spricht meine Sprache, alle sprechen ihre eigene Sprache. Und viele der Kollegen, Jan gehört nicht dazu, viele der Kollegen führen mich gern mit anatomischen Begriffen aufs Glatteis. Das können sie auch gut machen, das schaffen sie in 30 Sekunden und haben dann Freude dran. Aber im Grundsatz geht es um die Expertenzirkel. Im Grundsatz geht es darum, wer darf eigentlich entscheiden, was richtig ist, was falsch ist in einem Feld. Und da kommt man dann auf den White Savior zurück. Da verbinden sich zwei Sachen. Das eine ist Expertise und das andere ist postkoloniales Denken bzw. koloniales Denken. Wenn Sie als weißer Experte nach Afrika oder nach Indien gehen, wie gehen Sie dort vor? Lernen Sie als erstes die Sprache der Leute dort, damit Sie auf Augenhöhe mit ihnen reden können, oder verlangen Sie von den Leuten Englisch zu lernen? Das sind erste Schritte, mit denen man dieses Modell ein bisschen durchbrechen kann. Die historischen Vorbilder sind da schlecht. Fast alle wichtigen Kampagnenereignisse basieren auf White Saviorism. Das heißt, sie basieren darauf, dass die Expertise zum Beispiel der Rockefeller Foundation in den USA, später der Gates Foundation, dass die Expertise von weißen Forscherinnen und Forschern zusammengebracht wird und dann nach Afrika gebracht wird. Eine der Auseinandersetzungen um MSF, Médecins Sans Frontières, eine tolle Organisation, für die ich unbedingt werben möchte, aber auch da ist das Problem, dass die Kader von MSF sind alles Franzosen. Es ist alles White Saviorism. Und die MSF macht gute Arbeit, schickt gute Leute an gute Orte, das ist unbedingt lohnend. Aber sie braucht eine Reform, um die Leute, über die sie spricht, mit an den Tisch zu nehmen, wie sie organisiert wird, wo sie das Geld herholt und welche Kampagnen sie bevorzugt. Es braucht da Reformen.
Also das heißt, der Herr Fehr ist eine Ausnahmeerscheinung noch. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist diese Expertokratie noch grassierend quasi.
Es ist zumindest, sagen wir es positiv, es ist eine Wachstumsbranche. Leute wie ihn braucht es noch mehr. Es braucht aber auch seine Kollegen. Ich kenne seine Kollegen in Uganda. Das sind auch tolle Leute. Es braucht auch die proaktive Forderung nach Wandel von Seiten der betroffenen Personen. Es reicht nicht, wenn wir sozusagen uns selber reformieren, aber in einem globalen Korsett uns bewegen. Es braucht auf allen Ebenen mehr solche Partnerschaften und auch vor allem mehr Einfluss der betreffenden Bevölkerung. Man kann ja mal nach Indien gehen und die Leute fragen. Witzigerweise hat man das schon gemacht. 1960 gibt es eine tolle Studie, einzelne von Ihnen mögen das wissen, in Madras und Bangalore über Antibiotikaresistenz. Und da geht die WHO zusammen mit den Engländern nach Madras und Bangalore und versucht herauszufinden, warum gibt es Antibiotikaresistenzen
und können wir auf unsere Sanatorien verzichten? Der Witz an der Sache ist, dass das Motiv für diese Studie die englische Gesundheitspolitik war, weil England sparen musste in der Gesundheitsversorgung. Drum sind sie nach Indien gegangen. Sie hatten nie vor, die Versorgung mit Tuberkulose-Medikamenten in Madras und Bangalore zu verbessern, sondern sie haben die dortigen Bevölkerungen ausgenutzt für eigene Zwecke.
Okay. Herr Feier, eben Sie als nicht expertokratischer Forscher, eben die Dialog, das ist ja das Erfolgsrezept, oder was ist denn das Erfolgsrezept jetzt aus Ihrer Erfahrung eben für eine gelingende Zusammenarbeit eben auf Augenhöhe?
Es ist ganz einfach und doch so schwierig. Vertrauen.
Okay.
Und ich glaube, da können wir alle etwas damit anfangen, weil das ist in jeder Partnerschaft so, letzten Endes. Und dass dieser Talk in diesem Turm hier drin stattfindet, ist eigentlich eine schöne Fügung, weil hier hatten wir dann mit den Partnern aus Uganda die letzten Dialogue Days, das Zusammentreffen. Und Dialogue Days haben 2014 begonnen, die Universität Zürich mit der Makerere-Universität in Uganda. Und hier saß auch mein Counterpart dann hier quasi, also Andrew Kambugu aus Uganda, Kampala. Und wir hatten schwierige Zeiten, aber letzten Endes haben wir immer wieder auf einen gemeinsamen Teppich zurückgefunden sozusagen, und hätten wir nicht einen Teppich des Vertrauens gehabt, dann wären wir auch nicht, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Oder? Also ich meine, das gehört zu jeder Beziehung, auf und ab. Es gibt Krisenmomente, und wenn man aber sich für einen anderen entschieden hat, irgendwie, dann funktioniert es. Und noch etwas, ich habe mehrmals die Sprache gehört, und das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass wir langsam und in einer Partnerschaft annähernd lernen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und das ist nicht einfach die Sprache dann, und du hast es sehr schön gesagt, jetzt zum Beispiel, nehmen wir Uganda von Uganda oder die Sprache der Schweiz, sondern ich spreche von einer neuen gemeinsamen Sprache, und jeder ist dabei in der Verantwortung.
Diese Sprache werden wir auch brauchen im Hinblick auf neue Pandemien, nehme ich an. Wir möchten noch auf einen zweiten Themenkomplex zu sprechen kommen, nämlich auf, wir haben es auch schon besprochen, auf die Zoonosen, die als Quelle potenzielle neue Pandemien auftauchen. Die waren, also Zoonosen werden ja auch als wahrscheinlicher Ursprung der Corona-Pandemie angeschaut, waren Ursprung von verschiedenen historischen Pandemien, auch von der HIV, von der Affenpocken, von spanischer Grippe auch, glaube ich, oder? Ja. Vielleicht derzeit ist auch oft in den Medien zu lesen, dass der Vogelgrippevirus grassiert, dass er zum Teil überspringt auf Säugetiere. Sind die Erreger mit besonders großem zoonotischem Potenzial bekannt? Und wenn ja, eben welches sind das? Welche Erreger sind das genau? Wie werden die beobachtet?
Also eingangs habe ich ja einige schon genannt, also SARS-CoV-2 zum Beispiel, sind sie bekannt? Zum Teil ja, also das heißt, damit müssen wir uns auseinandersetzen mit denen, die wir schon kennen. Und ich möchte aber noch etwas anderes einführen. Einige sind uns eben nicht bekannt. Und es gibt eine interessante Nature-Studie, welche modelliert hat. Wir wissen alle, was Modelle können, aber sie sind auch nicht aus der Luft hergeholt. Da wurde viel, viel gerechnet mit sehr doch auch soliden Daten, die sagen, dass bis 2070 über 4.500 neue Krankheiten oder Erreger für Krankheiten entstehen können im Austausch der Zoonosen oder im zoonotischen Kontext in Anbetracht einer Erderwärmung von 2 Grad bis dann. Also ich bringe jetzt noch etwas Neues hier rein, und das ist Planetary Health. Es wird nicht einfacher, die Welt ist komplex, aber wir versuchen es so einfach zu machen wie möglich. Ich sage es einfach mal, und bitte vergebt mir die Experten hier drin, dass wir hier quasi One und Global Health noch mit dem Klimaanstrich mitführen, und dann haben wir eigentlich Planetary Health. Ferguson hat 1993, das war ein Arzt in Skandinavien, hat gesagt, die Welt ist krank, Ärzte müssen eine adäquate Diagnose stellen, also die Erde hat Fieber, und dann sich über einen Behandlungsplan Gedanken machen.
Ja, einer dieser Effekte ist ja zum Beispiel, dass die Tigermücke in der Schweiz ist, oder? Das ist irgendwie, dass eben auch krankheitsübertragende Tiere migrieren und dann neue Probleme an neuen Orten verursachen.
Absolut. Also ich kann nach Rübezer, in Wollishofen war sie schon, dann kommt sie sehr gerne dort an, wo die Flixbusse ankommen, wo früher das AJZ war, am großen Parkplatz. Und in Zürich gibt es eine tolle, und wenn Sie fragen, was sind die Monitorisierungssysteme, das war vorhin noch ein bisschen die Frage, was können Länder leisten, was können gewisse Länder nicht leisten? Das hat mit Finanzen zu tun letzten Endes. Zürich leistet sich eine sehr tolle Stelle, die eben diesen Viechern nachgeht und dann, wenn ein solches entdeckt wird, dann wird dann dort Pestizide ausgegeben, oder? Und die Tigermücke, die ist spannend, weil sie vor allem gerne mit dem auf den Nationalstraßen unterwegs ist. Also man kann dann wirklich schauen, wie sie sich verbreitet. Und letzten Endes kam sie mit dem internationalen Pneuhandel, und das ist zurück auf Global Health, kam sie schlussendlich nach Europa dann auch, oder? Über Umwege. Okay. Weil die lieben dann irgendwie so ein bisschen in den Pneus reinzulegen, wo es ein bisschen Wasser hat noch, so ein bisschen Brackwasser. Und so kam es dann, ich glaube, über Albanien letzten Endes dann nach Italien und dann auch in unsere Regionen. Und sie brauchen natürlich ein gewisses Klima, und da sind wir wieder bei der Klimafrage dann letzten Endes. Was wir noch nicht haben, ich glaube, das ist noch wichtig, also wir haben noch nicht die typischen Krankheiten ausgelöst durch die Tigermücke. Also ich möchte jetzt auch nicht einen Alarmismus führen hier, ganz wichtig, aber wir müssen alert sein.
Ja, okay. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten jetzt dieser Migration, auch unter anderem von Tieren, die Krankheiten übertragen, um da den Riegel zu schieben?
Nein. Also ich glaube, Sie haben es initial gesagt, ich meine, vor den Landesgrenzen machen, es ist eine Illusion, dass wir hier abschotten können. Wir haben es bestens erlebt in der Pandemie. Wir können gewisse Dinge verzögern. Ja, das waren die Debatten, dann machen wir die Flughäfen zu und so weiter, damit wir Zeit sparen. Das war eigentlich ein bisschen die Idee. Aber that's it. Also letzten Endes kommt es, war schon lange da, als man darüber debattiert hat. Da muss man jetzt wirklich ehrlich sein, oder? Und das ist eigentlich die Situation, die wir antreffen. Und deshalb ist es jetzt nicht einfach nur nett und gut Menschentum sozusagen, dass wir dann in den globalen Süden gehen und uns damit auseinandersetzen, sondern wir können es auch anders anschauen. Ich habe initial den Wohnblock gebraucht als Beispiel. Wenn es unten brennt, dann haben wir später in den zweiten Stock auch ein Problem, oder? Mhm. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Idee. Und wir haben gelernt, dass Wuhan viel näher ist, als wir je gedacht haben. Wollten es zwar nicht wahrhaben, lange nicht wahrhaben, und plötzlich war es hier SARS-CoV-2.
Ist das jetzt auch noch als Nachfrage jetzt irgendwie, das haben wir nicht besprochen, irgendwie im Zusammenhang mit Indien, ist das auch möglich, eben, dass dann Antibiotikaresistenzen von Indien reisen jetzt auch zu uns? Also das strahlt dann, dieser Hotspot Indien, strahlt er auch aus bis in die Schweiz?
Ja, da gibt es prominente Beispiele, und ich kann ganz einfach in die Reisemedizin gehen. Es gibt je nach Studien, die man anschaut, 60-70% der Reisenden kommen mit resistenten Keimen zurück. Mhm. Aus zum Beispiel Indien. Ja. Okay. Aber das ist heikel, das einfach so zu kolportieren, weil da müssen wir dann schon anschauen, was sind genau die Faktoren etc. Und es hat eine Riesendebatte ausgelöst und eine Staatskrise zwischen Indien und England, weil eben dann quasi in englischen Gebieten, ich glaube es war in London, diese Fälle bekannt wurden mit Resistenzen aus Indien, und das hat natürlich unglaublich schlechte Presse gegeben und hat dem Tourismus gar nicht geholfen und dem Image von Indien auch nicht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dann sehr sensitiv das angehen, auch eben partnerschaftlich, und deshalb brauchen wir diese Partnerschaften, bevor das Haus brennt, sozusagen. Wir müssen suffiziente Systeme haben, wir müssen Institutionen haben, die tragen, wir müssen Vereinbarungen haben, auf die wir uns abstützen können, die verlässlich sind, und letzten Endes, ich sage es nochmals, wir müssen uns vertrauen können.
Mit den Vereinbarungen sind wir letztlich auch bei einer politischen Frage oder bei den... Bei der Frage, wie sind wir eigentlich aufgestellt, wenn es um neue Pandemien geht, und wie sind wir gewappnet als Schweiz jetzt, aber auch darüber hinaus eben als Welt. Und es gibt ja da verschiedene Bestrebungen. In der Schweiz gibt es eine Revision des Epidemiengesetzes, Teilrevision, die in die Vernehmlassung geschickt wurde. wie sind wir aufgestellt, wenn eine neue Pandemie, wenn uns eine neue Pandemie blüht, mal bezogen auf die Schweiz? Wie schätzen Sie vielleicht auch diese Teilrevision des Epidemiengesetzes ein? Hilft die was? Sind wir da besser unterwegs?
Ja, grundsätzlich ist der politische Prozess in der Schweiz so vorgesehen, dass man nach einer größeren Erfahrung, wie das Corona ja war für alle von uns, nachher in einen solchen Revisionsdiskurs eintritt. Das ist richtig so, dass der relativ vorsichtig vonstatten geht, finde ich nicht falsch. So muss es sein. Man muss ja immerhin eine Partei mit ins Boot holen, die zum Teil, sagen wir mal, sehr impfkritisch, sehr maßnahmenkritisch gewesen ist, aber 30% Stimmenpotenzial in der Schweiz hat. Also es nützt nichts, wenn wir uns da einen radikalen Epidemiengesetzentwurf vorstellen, der alle Anforderungen von Public und Global Health erfüllen würde, der dann aber nachher an der Urne scheitert. Das nützt nichts. Wo dieser Prozess genau landet, ist schwer vorauszusagen, weil im Moment, soviel ich weiß, die Vernehmlassung immer noch läuft. Man darf vermuten, dass ein paar Dinge geregelt werden, administrativer Art. Das ist ja die Schweizer Methode, oder? Man löst die großen Probleme durch kleine administrative Verfügungen. Dass man am großen Bild etwas ändert, würde ich persönlich nicht unbedingt erwarten. Ich glaube, die Schweiz bildet ab, woran die Welt letztlich leidet. Überlegen Sie nur, wenn Sie 2020 mit dem Zug von St. Gallen nach Genf gefahren sind, haben Sie zuerst die Maske aufgesetzt, dann haben Sie sie abgesetzt, nachher wieder aufgesetzt und am Schluss wieder abgesetzt. Oder wenn Sie ohne Maske einkaufen wollten, sind Sie einfach nach Baden gegangen zum Einkaufen, weil da die Maskenpflicht nicht gegolten hat. Wenn wir es nicht mal schaffen, unter den Kantonen eine kohärente Pandemiepolitik zu erzeugen, da sind es nur 26 Spieler. Wenn wir das nicht schaffen, wie soll das auf globaler Ebene funktionieren? Dann wird es kompliziert. Da scheint mir eine zentrale Herausforderung für die Schweizer Gesundheitspolitik zu sein. Es gilt irgendwann einmal Abschied zu nehmen von der Idee, dass das 19. Jahrhundert alles richtig geregelt hat. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Es braucht andere Koordinationen und andere Steuerungselemente, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Kantonalverfassung ist uns ja von Napoleon gestiftet worden, 1802. Und wir basieren eigentlich unsere wesentlichen Entscheidungen in der Gesundheitspolitik also auf einen über 200-jährigen Verfassungsentwurf. Da wird man irgendwann mal diskutieren müssen. Aber ich bin da nicht besonders euphorisch, dass das zu etwas führt.
Das klingt nicht sehr optimistisch. Haben wir gar nichts gelernt aus der Pandemie?
Ich denke schon, dass wir auch gelernt haben. Es ist ein bisschen vorsichtig formuliert. Ich schaue in mein Glas, halb voll, halb leer. Wir haben vorhin noch von der Generation gesprochen, die nächste Generation. Das ist für mich entscheidend, dass es uns gelingt, nicht nur quasi verfassungsmäßig oder institutionell in Epidemiengesetz Dinge einzugießen, sondern dass wir auch eine nächste Generation begeistern für Public Health. Da muss ich ein bisschen eine Lanze brechen. Dass das gelingt, haben wir gesehen in der Pandemie, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren und vermehrt dafür interessieren, merke ich selbst mit Anfragen, Leute, die bei uns arbeiten wollen. Das ist sehr schön, das ist gut und es muss uns jetzt aber gelingen, denen auch eine gute, man kann sagen, Karrieremöglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit bieten zu können. Und was ich mir vorstelle, ist, du hast vorhin von Expertokratie gesprochen, Bürokratie, whatever. Es muss uns gelingen, auch dort, und jetzt sprechen wir eigentlich nicht von Global Health, aber ich komme wieder auf ganz einfache Dinge zurück, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich habe das sehr, sehr, ich kann wirklich sagen, dramatisch erlebt zu Beginn der Pandemie. Da haben wir wirklich babylonisch aneinander vorbeigesprochen. Mhm. Ich verstand nicht, was die Kantonsärztin will, damals noch der Kantonsarzt, er verstand nicht, was ich will. Und es ging auf Bundesebene weiter. Sie haben das mitbekommen in der großen Öffentlichkeit. Man hat auch unter Experten aneinander vorbeigesprochen. Dann hat man noch, gewisse Experten hatten auch den Drang, das auch zu kolportieren und rauszugehen. Das machen Sie nicht als Arzt, wenn ich Sie da ein bisschen in meine Welt zurückholen darf. Dann ist es nicht so, dass der Chirurge reinrennt ins Patientenzimmer und seine Diagnose dem Patienten sagt. Dann kommt irgendwie der Internist, dann kommt der Infektiologe und dann kommt, weiß ich was, der Traumatologe und jeder hat eine andere Meinung. Was wir tun, wir treffen uns zuvor, wir überlegen gemeinsam und dann wägen wir ab, weil zum Teil ist es schwierig zu wissen, was genau die Diagnose ist und gehen dann mit einer konsolidierten Meinung, Stand jetzt Wissen zum Patienten rein und erklären das. Und das würde heißen, extrapoliert auf die Bevölkerungsebene, ein Expertengremium informiert zum Beispiel ein politisches Gremium und das wiederum sagt, hören Sie, das und das wissen wir bis zum aktuellen Stand und damit müssen wir so arbeiten. Also univok irgendwo, was nicht heißt, dass wir nicht eine demokratische Debatte führen dürfen, sollen, absolut, aber es gibt gewisse Dinge, wo sich die Experten zuerst mal gerne zusammenfinden sollen, bevor einfach alles in alle Himmelsrichtungen geht. Und da spielen dann eben Leute eine Rolle, die nächste Generation, die auf beiden Seiten funktionieren. Die verstehen, was die Nöte eines Kantonsarztes sind. Die verstehen, was das Problem eines Praktikers ist, der einen Patient sieht vor Ort. Und dann heißt es, in meinem Fall hieß es dann, Herr Beser hat am Donnerstag gesagt, am Montag werden Antigen-Teste eingeführt. Ich war sprachlos. Ich meine, das ist eine Riesenorganisation. Das tönt jetzt so einfach, Antigen-Test. Einfach. Das ist eine Riesenorganisation. Wir waren sonst schon so 8 Monate unter massivem Druck. Und da mussten wir jeden Tag quasi wieder die neue Situation anpassen. Und das ist eben nicht ein einfacher Hut, das einzuführen, oder? Und ich war dann ein bisschen wutentbrannt, wenn ich das so sagen darf, habe der Kantonsärztin angerufen und gesagt, hättet ihr uns nicht informieren können? Hat sie gesagt, weißt du Jan, wir wissen das auch erst seit 12 Stunden.
Okay.
Und da habe ich gemerkt, okay, wir sind alle im selben Boot. Und das ist, ja. Das, dort hat sich dann etwas gelöst und ich habe realisiert, dass man eben dann Leute haben muss, die auf beiden Seiten zu Hause sind, die Nöte verstehen und so finden wir eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Lösung. Das ist die nächste Generation, das sind die Medizinstudentinnen und Studenten zum Beispiel, die bei uns in den Themenblock kommen, der Public and Global Health heißt.
Okay, also Kommunikation und Dialog, das sind notwendige, das ist wirklich die Basis. Aber man hat ja den Eindruck, das kann man ja lernen oder da hat man etwas gelernt. Funktioniert das besser, haben Sie das Gefühl, wenn wir allenfalls wieder in eine pandemische Situation kommen können?
Ja, ich hoffe es schwer. Also ich bemühe mich unglaublich, die Dinge mitzunehmen, die wir noch mitnehmen können. Das ist ein ganz aktuelles Thema. Jetzt, ich habe mich letzte Woche mit Rudi Hauri getroffen, ehemaliger Präsident von der VKS, also das ist die Vereinigung der Kantonsärzte der Schweiz, der eine wichtige Rolle gespielt hat mit noch anderen Personen. Wir machen uns ernsthaft Sorgen, dass gewisses Wissen und aber auch Skills und eben auch schon erste Profile von hoffnungsvollen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sie verloren gehen. Es kommt mir manchmal ein bisschen vor, so wie aus dem Augen, aus dem Sinn, und wir machen eine Art ein Garage Sale und stellen das raus. Wenn es weg ist, ist es weg. Und wir wissen alle hier drin in diesem Saal, mit wie viel Mühe wir über Monate ein einigermaßen funktionierendes System aufgebaut haben. Ich denke, wir haben es nicht schlecht gemacht in der Schweiz letzten Endes. Aber das hat Zeit gebraucht. Also mein Tag war einfach täglich, also wirklich täglich, 14 Stunden, oder? Und mein Team ebenso. Und wenn wir das jetzt einfach herausstellen, dann tut mir das dem Herzen weh. Und es ist einfach auch nicht intelligent, weil wir in 3 Jahren vielleicht, man sagt eben auch mit der Klimaerwärmung, mit den ganzen Bewegungen, es gibt, dass Pandemien rascher kommen könnten, nächste große, dass wir wieder genauso vor dem Berg stehen wie dieser Esel, der dann nicht weiterkommt, oder?
Ja, hoffen wir es nicht. Wir kommen allmählich gegen den Schluss des Gesprächs jetzt unter uns hier. Vielleicht jetzt nochmal, wir haben die diversesten Herausforderungen etwas beleuchtet. Was können Sie jetzt als Wissenschaftler konkret beitragen, dass die globale Gesundheit, dass dass wir besser mit diesen Herausforderungen umgehen können?
Ja, zunächst mal ist die Frage nach Reform oder die Veränderung in der Gesundheitspolitik immer eine lokale Frage, die gleichzeitig auch global spielt. Also wenn man über die Schweiz nachdenkt und zum Beispiel dieses Stichwort von Jan aufnimmt, dass Public Health hier etwas unterentwickelt ist, dann kommt man schnell darauf, dass die Schweiz ein recht marktnahes Gesundheitswesen fährt, in dem die wesentlichen Verdienste und Kosten anfallen über marktähnliche Prozesse, also über einerseits Krankenkassenverkaufen im Fall der privaten Krankenkassen, aber über Spitalkonkurrenz, Tarifordnungen, die bestimmte Einkommen möglich machen, Hüftersatzprothesen, die etwas kosten und so weiter und so weiter. Wir fahren eines der teuersten Gesundheitswesen auf dieser Welt, dass es sich nicht leisten will, über Prävention viel nachzudenken. Und da hängen die Dinge vermutlich zusammen. Mein Eindruck ist, dass je marktnah ein Gesundheitswesen organisiert ist, desto schlechter aufgestellt ist die Prävention, sind Präventionsanstrengungen. Wenn man also demnächst wieder über gesundheitspolitische Vorlagen sich eine Meinung zu bilden hat, dann darf man gern darüber nachdenken, dass der Aufruf, den Markt spielen zu lassen, immer eigentlich auch bedeutet, nicht in Prävention zu investieren. Weil Präventionsinvestitionen sind schwierig abzurechnen. Helsana hat das kürzlich wunderbar vorgeführt. Sie hat in einem Präventionsprojekt, Produkt die Bedingungen ein bisschen geändert zu Ungunsten der Versicherten und ist dann gefragt worden, ja, schießen Sie sich nicht ins eigene Bein, dann steigen doch die Gesundheitskosten. Dann hat Helsana gesagt, Prävention ist bei uns Marketing. Präventionsmaßnahmen zu unterstützen, die Brille zu zahlen oder Fitnesskurse zu zahlen oder ganz populär den Tanzkurs mitzufinanzieren. Als ehemaligen Tanzlehrer liegt mir das natürlich besonders am Herzen, dass man Tanzkurse finanziert. Aber das ist eigentlich Marketing für die Versicherer, weil es lässt sich nicht rechnen. Und da ist ein Grundproblem im Schweizer Gesundheitswesen, ist das durchsetzungsfähig, was sich rechnen lässt. Die Global Health Strukturen bilden das ab. Leute wie zum Beispiel Gates, die Gates Foundation, die finanziert nur Kampagnen, deren nachweisliche Wirkung quantitativ überprüfbar ist. Überprüfen können Sie Anzahl verimpfter Dosen, können Sie einfach zählen. Überprüfen können Sie Anzahl vergebener Antibiotika. Was Sie nicht überprüfen können, ist Aufbau robuster Gesundheitswesen, Infrastrukturen. Es lässt sich nicht quantitativ zählen. Sie können nicht sagen, Land 1 ja, Land 2 nein, Land 3 ja, Land 4 nein. Es geht nicht. Das ist eine viel kompliziertere Evaluation. Und darum scheitert in der aktuellen globalen Gesundheit immer das, was Strukturen aufbauen will und ist erfolgreich dort, wo quantitative Erfolgsindikatoren gezählt werden können. Und da sind wir einerseits in der Schweiz an einem Problem angekommen, andererseits aber auch auf globaler Ebene. Wir leben in einer sogenannten Audit Society, wir leben in einer Gesellschaft, die alles nachweisen, prüfen, zählen können will. Und vermutlich lassen sich so die globalen Gesundheitsprobleme nicht lösen. Wir bräuchten also einen Systemwechsel zurück zur WHO der 60er und frühen 70er Jahre. Die WHO hat damals nämlich als primäre Forderung aufgestellt, robuste Gesundheitsinfrastruktur für alle zugänglich zu machen. Das scheint mir eine ganz zentrale Forderung, die leider dann vergessen gegangen ist, aus komplizierten Gründen, die ich gerne nachher beim Apero jedem, der es hören will, erklären kann.
Also eine Herausforderung ist ja eben diese Zugänge zu schaffen und diese Maßeinheiten irgendwie ja, zu ermöglichen. Aber was messbar ist, ist ja, was wir selbst machen. Und vielleicht noch eine abschließende Frage auch, was können wir als Individuen in der Schweiz tun, um globale Gesundheit zu fördern? Wie können wir uns verhalten? Gibt es da irgendwelche, auf individueller Ebene, irgendwelche Empfehlungen?
Ich glaube, es ist wiederum einfach und doch kompliziert im Sinne, dass wir sagen, ja, wir haben eigentlich immer eine Wahl auch, was wir einkaufen, wie wir abstimmen. Und wenn wir diese Wahl im Kontext von Global Health denken, dann könnte das helfen. Also wenn wir quasi in unserem kleinen gemeinschaftlichen Raum sozusagen das mitbeziehen, dass die Distanzen gar nicht so groß sind, vielleicht, dass wir eben alle im selben Boot sind und uns dafür interessieren, es beginnt schon dort, dann haben wir eigentlich schon viel gewonnen und dann eben hoffentlich auch engagieren, das kann in sehr kleinem Rahmen sein, das Engagement, ich glaube, da haben wir alle, und da muss jeder in sich selbst reingehen, da kann ich keine allgemeinen Tipps geben, haben irgendwo eine Berührung mit dem globalen, wie gesagt, sei es beim Essen oder sei es mit Leuten, mit denen im Kontakt ist, sei es in einer Community. Wir als Wissenschaftler, glaube ich, können dazu beitragen, dass wir das auch so leben können, uns engagieren in solchen Partnerschaften, das sollen wir tun und können, was wir jetzt tun, die Debatte anregen.
Und können Sie auf die Gesundheitspolitik einwirken?
Ja, unter Umständen, schneller oder weniger schnell, mit mehr Nachdruck oder weniger Nachdruck. Aber ja, wir werden ja zum Teil auch konsultiert, sei es von einem BAG, sei es von einer DEZA. Da kann man sagen, ja, die Schweiz, die spielt keine große Rolle auf der anderen Seite. Wir haben jetzt ein paar Mal die WHO erwähnt, UNO. Genf ist ein Hotspot, Genf ist eine Drehscheibe. Nicht nur Davos, aber auch Davos. Nicht nur 1917, sondern auch jetzt. Es sind alles Orte, wo die Schweiz relativ nah am Weltgeschehen dran ist.
Gut, wir haben jetzt eine Tour d'horizon gemacht über Herausforderungen punkto globale Gesundheit, Antibiotikaresistenzen, Zoonosen und vor allem die Herausforderung, dass wir uns verstehen gegenseitig, gut kommunizieren können und die allergrößte auch Herausforderung, dass sich Staaten finden, dass man supranational zu Regulierungen findet, die dann eben tragfähige, einen besseren Umgang eben mit Pandemien unter anderem und der globalen Gesundheit sowieso ganz allgemein ermöglichen. Wir möchten jetzt das Gespräch öffnen. Vielleicht hat sich die eine oder andere Frage bei Ihnen ergeben. Die könnten Sie jetzt unseren beiden Gästen gerne stellen. Und da gibt es auch ein Mikrofon.
Ja, eine Frage, die mich umtreibt schon lange. Sie haben es erwähnt, die Klimaerwärmung, Auftauen des Permafrostes. Und die Frage, was kommt da noch auf uns zu? Von fremden Bakterien und Viren, die wir gar nicht kennen. Das ist ja auch noch eine große Herausforderung dann.
Ja, absolut. Ich habe es kurz erwähnt, mit dieser Studie als Beispiel bereits 2 Grad Erwärmung, das hochrelevant ist in diesem Kontext, aber auch sonst ist es so, dass es, und ich kann es noch ein bisschen mehr ausführen, dass die Tierwelt oder gewisse Spezies gezwungen sind, in eine andere Umgebung, ein anderes Habitat zu kommen, und da kommen sie in Kontakt mit anderen Tieren, mit denen sie keinen Kontakt haben wollen. Wir sind vielleicht ein solches Tier oder Säugetier. Wir kamen in Kontakt mit SARS-CoV-2 und waren völlig nackt, immunologisch gesprochen. Konnten uns nicht wehren. Jetzt haben wir im Schnitt 99% der Bevölkerung hat Antikörper, hat eine T-Zell-Antwort. Und das ist dann eben gefährlich. Dort können sich dann Krankheiten relativ rasch ausbreiten, grassieren.
Ja, klar, wir. Aber ich denke, Bakterien jetzt, die ja Antibiotika brauchen, dann braucht es vielleicht wirklich neue Antibiotika. Wir wissen ja nicht, was das für Bakterien sind dann.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein Satz zu neuen Antibiotika. Das ist nämlich noch eine Komplexität zusätzlich. Wir haben vorhin über die Pharma gesprochen, dass die Pharma ja nicht ein großes Interesse hat. Die Frage war Tuberkulose und weshalb Tuberkulose so langsam und weshalb Hepatitis C oder HIV deutlich größere Erfolge. Das hat mit dem Interesse zu tun, mit den Investitionen zu tun. Es ist aber leider eine ganz schwierige Situation. Eine Firma hat auch nicht ein großes Interesse, ein neues Antibiotikum zu entwickeln, weil was tun wir als gute Infektiologen? Wir sperren das weg in den Reserveschrank. Weil wir wollen es ja schützen. Wir wollen ja das Antibiotikum nur dann einsetzen, und das ist das, was der Bund und wir sagen, rationaler Antibiotikagebrauch. Wir wollen es nur dann einsetzen, wenn wir es wirklich brauchen und die anderen nicht mehr benutzt werden. So gingen zu Beginn eben rasch, so wie Florian Kondra gesagt hat, viele Antibiotika die Limmatrunte sozusagen, weil wir die alle verpulvert haben. Und das ist nicht sehr attraktiv. Als börsenkodiertes Unternehmen muss ich mir gut überlegen, ob ich jetzt ein neues Antibiotikum entwickle oder nicht, das dann im Reserveschrank landet, oder? Und da müsste man sich über andere Mechanismen Gedanken machen. Wir kennen das Mikrokulturprozent zum Beispiel. Das ist eine Idee meinerseits. Und sagen, ja gut, die Gesellschaft oder die börsenkodierten Unternehmen, die haben eine Art, eine Pflicht, ein Antibiotikum, Zehntel ist viel gesagt, weiß ich was, 0,1% ihres Gewinns in diese Branche reinzugeben oder in dieses Thema zu investieren, sagen wir so.
Ich möchte mich da auch gerne kurz einbringen, nur ganz kurz mit einem Gedanken. Die Klimawandelfrage, die deutet auf ein größeres Phänomen hin, und dieses Phänomen heißt Anthropozän. Ich glaube, wir leben, also das ist eigentlich keine Frage des Glaubens, keine Religionsaussage, sondern ich schlage den Begriff vor, wie es viele andere vor mir gemacht haben, dass wir im Zeitalter des Anthropozäns leben. Das heißt, dass die wesentlichen Probleme, die wir als Menschen zu lösen haben, wir selber verursacht haben. Wenn Sie zum Beispiel Lungenarzt sind, dann wissen Sie nicht erst seit seit gestern, dass die Automobilisierung der 50er und 60er Jahre ein echtes Problem für unsere Lungen darstellt, weil die Residuen, die aus dem Verbrennungsmotor entstehen, nicht besonders günstig sind für unsere Lungengesundheit. Thematisiert wird das aber praktisch nirgends. Das wird auch bei Ihnen, wenn Sie morgens ins Auto einsteigen oder wenn Sie zum Einkaufen fahren, überlegen Sie nicht jedes Mal, ich wäge ab zwischen den gesundheitlichen Effekten, die ich erzeuge durch den Auspuff und dem Nutzen, den ich habe durch das Einkaufen mit dem Auto. Höchstens überlegen Sie noch, ob der Benzinpreis zu hoch ist zum Autofahren. Aber wir haben grundsätzlich mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen, die eine Folge menschlichen Handelns sind und die nicht einfach auf uns gekommen sind wie ein Meteorit aus dem All, sondern die wir uns selber geschaffen haben. Zusatzstoffe in unserer Ernährung, Pestizide in der Landwirtschaft und im Trinkwasser. Es gibt eine riesige Liste. Wir verändern die Welt. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte meinen Enkelinnen die Welt so hinterlassen, wie sie mal war und so. Das ist ein tolles Motiv. Das kann aber nur scheitern, weil wir derartig intensiv in die Grundlagen unserer Welt eingreifen, dass wir sie ganz sicher verändern werden. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Veränderung und wie toxisch wird sie sein? Aber dass wir im Anthropozän leben, halte ich für eine unausweichliche Einsicht. Und daraus ergeben sich dann aber Folgefragen. Wie gehen wir mit den selbst geschaffenen Problemen eigentlich um? Und in gewisser Weise gehört Resistenz dazu. In gewisser Weise war den Leuten, die das erforscht haben, in den 40er Jahren schon klar, was die Antwort auf das Resistenzproblem sein muss. Sie sind nur gescheitert, damit angehört zu werden. Übrigens interessant, eine kleine Dimension. Die weltweit führenden Mikrobiologinnen waren Frauen, die in den 40er und frühen 50er Jahren Resistenzforschung betrieben haben. Sie wurden vom Establishment komplett ignoriert, weil sie Frauen waren, hatten sie überhaupt keine Stimme, überhaupt keinen Einfluss. Bei so kleinen Dingen scheitert es schon. Wenn die falschen Leute den Mund aufmachen, nützt das überhaupt nichts, weil sie gar nicht gehört werden. Das ist das Problem des Anthropozäns. Es braucht Veränderungen in der Art und Weise, wie wir mit unserer Welt als Ganzes umgehen.
Gut, jetzt sind wir von der Frage der Antibiotika-Herstellung und dem ökonomischen in eine globale anthropozänische Perspektive gerutscht, aber es ist interessant. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zu den Antibiotika-Resistenzen. Ich hatte mal bei Arte eine sehr schöne Reportage gesehen über die Bakteriophagen. Ist das wirklich etwas, was uns Menschen später vielleicht helfen könnte? Und forschen Sie eigentlich in Ihrem Institut auch mit diesen Phagen oder ist das ein bisschen Humbugs mit den Phagen? Also ich fand das total spannend. Das ist auch der Grund, warum ich aus St. Gallen heute angereist bin, weil mich das sehr interessiert, ob Sie da Zeit haben oder ob das auch Potenzial hat wirklich später in der Zukunft.
Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht, weil das jetzt nicht das Hauptthema war in der Diskussion. Aber die Phagen sind absolut spannend und sind wichtig, weiter zu verfolgen. Für mich ist es Zukunftsmusik orientierend. Und wir hatten auch schon Situationen, wo die Phagen plus minus das Outcome bis hin zu Leben, wenn man das so sagen darf, positiv beeinflusst haben. Also es ist vor allem noch experimentell. Ich komme gerade von einem Infektiologenkongress am Samstag, waren die Phagen ein großes Thema und für mich ist das etwas, was wir unbedingt weiterverfolgen müssen.
Kann man in zwei, drei Worten kurz erklären, um was es genau geht?
Ja, das sind Viren, die wir mit einsetzen, um dann schlussendlich auf diese Art und Weise, ist nicht ganz trivial, dann eben den Bakterien Herr zu werden.
Genau, wobei sich auch dort wahrscheinlich, das ist ja eine Alternativstrategie eben zu Antibiotika jetzt, wie wir sie kennen. Möglicherweise wird sich aber die Resistenzproblematik dort nicht ganz irgendwie
vermeiden lassen. Also ganz wichtig ist, es gibt nicht, also ich glaube, hoffentlich wurde das jetzt ein bisschen klar in diesem Abend, es gibt nicht nur die Lösung, weil sonst sind wir gerade wieder bei Magic Bullet, also zu den Anfängen zurück.
Genau, ja.
Wir haben zwar andere Mechanismen da, aber wenn wir es nicht hinbekommen, irgendeine gewisse Ordnung zu haben, ein gewisses Interesse von Firmen, auch in diese Phagen zum Beispiel zu investieren etc., dann wird das scheitern. Ja.
Darf ich vielleicht eine kleine historische Anekdote hinzufügen? hinzufügen. 1957 asiatische Influenza habe ich schon erwähnt. Staphylococcus 80/81 war das erste globale Bakterium, resistent gegen alle damals verfügbaren Antibiotika. Wie wusste man das überhaupt? Das konnte man nur wissen durch eine Forschungskooperation, die auf Bakteriophagen basierte, weil das war damals eine neue Technik zum Färben, also zum Markieren bestimmter Stämme von Bakterien. Man wusste also in Sydney, in New York und in London, dass man mit dem gleichen Staphylococcus-Stamm arbeitet, weil man mit den Bakteriophagen die entsprechend markieren konnte und so global nachweisen konnte. Also eine ganz interessante Forschungsrichtung, die zunächst anfing bei der Markierung. Ist übrigens gar nichts Neues. Tuberkulin, vom großen Robert Koch entwickelt als Tuberkulose-Statikum, hat sich auch primär in der Diagnostik bewährt, nicht aber in der Therapie. Also das ist nicht so ungewohnt, dass diese Technologien in der Medizin ganz interessante Reisen und Karrieren hinter sich bringen.
Gut, wo die Reise hinführt, bei den Bakteriophagen und auch sonst, werden wir sehen. Noch eine letzte Frage.
Der Herr war, ja. Glaube schon lange. Ja, also ich bin froh, dass ich drankomme. Sie haben, Herr Kondor, glaube ich, gesagt, Biotech hat ja viel gemacht. Und müsste man nicht als Regulationsmechanismus so eine Firma gewinnen für Prävention und Intervention? Ich beschäftige mich mit Cybermobbing und Viren. Ich bin nicht mehr Mediziner, ich bin auch nicht Psychologe, ich bin irgendein so Mobbing-Stress, Cybermobbing-Experte geworden. Ich nehme sicher mit euch Kontakt auf. Das Immunsystem wird geschwächt und je nach Versicherungsgesetz zahlt mich meine Krankenkasse, wenn jemand Stress-Burnout hat, oder eine Invalidenversicherung oder eine Tackenversicherung. Ganz was Neues jetzt, wenn im Betrieb Viren, also ich rede von Viren im Computer und die Leute sind überfordert, da bin ich. Ich bin 71, bin recht gefordert oder überfordert, ich suche Lösungen, ich werde mit euch Kontakt aufnehmen. Aber eben Biotech gewinnen möchte ich auch, weil die haben ein Tolles gemacht, ich hatte auch mal Corona zweimal. Und ja, das ist, also wie können wir, Nietzsche hat ja gesagt, wenn ein Problem gelöst wird, schaffen wir 10 neue, das ist ja nicht neu. Also müssen wir uns anders vernetzen, aber
wie wäre,
funktioniert jetzt auch nicht so gut.
Die konkrete Frage?
Ja, bitte helfen Sie doch.
Ich habe schon verstanden.
Es ist doch hier da, die Krankenkasse. Und ob wir gesünder oder kränker werden, ist für mich nicht mehr das Thema, sondern wie können wir die Versicherung gewinnen, dass sie adäquat bezahlen.
Also wir haben
20 Minuten darf nur noch ein Arzt abrechnen für Anamnese. Ich darf mehr abrechnen, weil ich Psychotherapeut bin. Das haut nicht.
Da drin stecken ja zwei Fragen. Die eine Frage ist nach der Finanzierung von BioNTech und ihrer Forschung. Die haben wie Moderna auch in den USA mit Steuergeldern angefangen. Und die Basisforschung für die mRNA-Technik ist eigentlich eine durch Steuergeld finanzierte, wenn man so will, öffentliche Technik oder müsste eine öffentliche Technik sein. Die Gewinne werden aber privat abgeschöpft. Die Gewinne von BioNTech und von Moderna sind privat, die sind privatreich geworden. Und darin liegt ein Regulationsproblem. Also das kann nicht sein, dass man mit Steuergeldern Firmen basiert und Technologien entwickelt, die nachher in privaten Koffern, auftauchen. Das zweite Problem ist die Frage der Finanzierung von Public Health. Und da wird man in der Schweiz, da können Sie, glaube ich, recht alt und recht grau werden, wenn Sie darauf hoffen, dass die Schweizer Stimmbevölkerung sich fundamental ändert und sagt, ja, wir haben das jetzt eingesehen, wir akzeptieren höhere Steuersätze und kommen dafür zu einem skandinavischen Gesundheitswesen. Das wird, glaube ich, in meiner Lebenszeit nicht mehr passieren. Die Alternative muss also sein, mit Wirtschaftsverbänden und Wirtschaftsvertretern ins Gespräch zu kommen. Man muss Prävention ökonomisierbar machen. Ich glaube, es geht nicht anders. Und wenn Prävention ökonomisierbar wird, dann glaube ich, wird ein breiterer Flügel aus dem wirtschaftlichen Denken mit ins Spiel einsteigen. Eine der Fragen, die sich jetzt rund um die aktuelle Grippewelle dreht, ist die Frage, wer zahlt eigentlich für die Abwesenden und wie gehen wir mit Abwesenheit um? Und die Schweizer Arbeitsbevölkerung ist typisch zurückhaltend mit Zuhausebleiben. Das ist ein grosses Problem. Wenn Sie mit einer aktiven, was immer es ist, ob Sie das dann Grippe nennen oder Covid oder sonst irgendetwas, wenn Sie mit einer aktiven Krankheit zum Arbeitsplatz gehen, gefährden Sie die Gesundheit anderer. Und da, glaube ich, ist ein Kulturwandel nötig. Da, glaube ich, ist es zwingend dass wir in der Schweiz für diesen Kulturwandel werben und ihn auch einfordern. Nur mit diesem Kulturwandel wird es gelingen, dem Präventionsdenken auch in der Wirtschaft stärkeren Rückhalt zu geben. Und dass man das muss, dass man auf liberale Entscheidungsträger zugehen muss für Prävention, halte ich für unausweichlich. Ich glaube, alle anderen Ideen, dass der Staat sich ändert oder dass sich die Probleme lösen durch eine Einheitskasse oder sonst irgendeine politische Forderung, das halte ich für undenkbar.
Okay, ich denke, wir machen jetzt Schluss. Prävention fängt beim eigenen Verhalten an. Schauen wir darauf, dass wir uns so verhalten, dass wir uns im Dialog und im gegenseitigen Respekt eben nicht anstecken, zum Beispiel, wenn es dann wieder mal ein Thema wäre. Aber auf alle Fälle war das jetzt der heutige Tag im Turm zum Thema gefährliche Keime und globale Gesundheit. Ich danke unseren beiden Gästen, Florin Kondrau und Jan Fehr, für die engagierte Diskussion. Ihnen danke ich fürs Klatschen und für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Talk im Turm findet am 9. April statt. Dann wieder zu einem interessanten medizinischen Thema. Nämlich geht es um Gendermedizin, gesunde Männer, gesunde Frauen oder umgekehrt. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund und kommen Sie wieder. Vielen Dank.